Die Vogelgrippe H5N1 ist ein alter Bekannter. Schon Ende der 1950er Jahre wurde das Virus erstmals identifiziert. Und seitdem gibt es immer wieder Ansteckungswellen unter Wildvögeln und unter Zuchtgeflügel. In diesem Jahr aber gab es Fälle, die den alten bekannten H5N1 in einem neuen, in einem bedrohlicheren Licht zeigen.
For the second time ever in the US, a human being has contracted bird flu. Here's what we know. Health officials say the person had direct exposure to cows, and presumably those cows also had the virus. There has been a recent outbreak among dairy cows in particular, spreading to at least 4 states.
Das Virus kursiert in Rinderherden in den USA. Und es gab Fälle von Ansteckungen von Säugetier zu Säugetier. Zum Beispiel hat sich eine Farmkatze in Texas infiziert. Und es gab auch Übertragungen von Tier zu Mensch, zum Glück alle mit mildem Verlauf. Es besteht die Möglichkeit, dass sich die Virenstämme der Vogelgrippe irgendwann so adaptieren, dass die Krankheit von Mensch zu Mensch übertragbar wäre. Ein Fall, der hoffentlich nie eintritt, aber für den man trotzdem gerüstet sein sollte, zum Beispiel mit schnell verfügbaren Impfstoffen.
Microscope. Pharma Insights aus Forschung und Medizin. Ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen.
Herzlich willkommen bei Microscope. Ich bin Franziska Walser. Wir sprechen heute über die Gefahren durch Vogelgrippe und über mögliche Gegenmaßnahmen. Und damit kennt sich zum Glück aus mein Co-Host hier im Studio, Dr. Rolf Hömke, Forschungssprecher des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Hallo, Herr Hömke.
Ja, schönen guten Tag.
Herr Hömke, lassen Sie uns erstmal diese Namensverwirrung klären. Die ist ja groß, weil es gibt umgangssprachlich nicht nur Vogelgrippe, es gibt auch Geflügelpest. Und dann gibt es noch diese mir rätselhafte Zahlen-Buchstaben-Kombination H5N1. Was sagt Ihnen das denn?
Also ich glaube, von diesen Begriffen ist erstmal Vogelgrippe der wichtigste. Es geht um eine Grippe, also um eine Viruserkrankung, die der saisonalen Grippe auch ähnlich ist, die aber vor allen Dingen bei Vögeln auftritt. Dort viele Todesopfer fordert, schon seit langem, die auch mitunter auf Säugetiere überspringt, aber eben ganz und vor allen Dingen weltweit bei Vögeln auftritt. Geflügelpest ist insofern zutreffend, als es eben eine Krankheit ist, die wirklich sehr verheerend sein kann, wie es die Pest war, also meinetwegen in irgendeiner Geflügelzucht. Aber es ist keine Pest. Pest ist eine bakterielle Erkrankung. Und hier geht es ja, wie gesagt, um Viren. So, dann gibt es noch diese Buchstaben-Zahlen-Kombination H5N1. Das ist eine Art, mit der die Virenforschung die Grippeviren, vor allen Dingen die Grippeviren der großen Gruppe Influenza A, näher charakterisiert. Das H steht für ein Protein Hämagglutinin, das N steht für ein anderes Protein, Neuraminidase. Das sind zwei verschiedene Proteine, die in der Oberfläche der Viren zu finden sind. Und man hat eben sehr, sehr viele verschiedene Virenstämme untersucht und festgestellt, dass man die unterscheiden kann nach eben diesem H-Protein. Da gibt es so und so viele verschiedene Typen und man schaut eben, welcher davon findet man nun bei einem bestimmten Stamm. Und genauso eben mit dem N, auch da gibt es so und so viele verschiedene Typen. Und das kann man jetzt auf verschiedene Weise durchkombinieren sozusagen und ein typischer saisonaler Virenstamm beim Menschen hat H1 und auch N1, sage ich mal. Aber eben die wichtigste Form von vögelbefallener Grippe, die hat eben H5 und aber auch von dem N das N1.
Ja, okay. Und das ist eben wichtig zu verstehen. Es ist, diese Nummern dienen der Klassifizierung und es ist nicht, wie man vielleicht auch meinen könnte, so eine aufsteigende Nummerierung, dass man sagt, nach H5N1 kommt H5N2. So ist es nicht.
Nein, so ist es in der Tat nicht, sondern das ist eben eine andere Systematik. Auch dann hat man so einen Stamm noch nicht perfekt charakterisiert. Also natürlich, die Virenforschung schaut sich diese Stämme, diese einzelnen Stämme noch genauer an und hat dann also noch sehr längliche Bezeichnungen, um genau zu sagen, es handelt sich um diesen Stamm oder diesen Stamm oder diesen Stamm. Aber mit H5N1 hat man schon eine recht gute Orientierung, wo man sozusagen in der verzweigten Welt der Grippeviren ist.
Okay. Jetzt haben Sie gesagt, Vögel heißt Vogelgrippe. Ich habe dieses Bild, was sich mir eingeprägt hat, das erste Mal, dass ich so bewusst damit in Berührung gekommen bin, war zum Beispiel auf Rügen. Ich bin so an der Ostsee entlang spaziert und da lag ein toter Schwan. Jetzt sind es aber Rinder. Was ist denn alarmierender an einem Befall in der Rinderherde als jetzt an Zuchtgeflügel, was ja auch schon Haustiere sind, ne? Also auch schon in Kontakt mit Menschen?
Die Vogelgrippe-Viren werden im Wesentlichen durch Kontakt übertragen. Nun haben Menschen zu Wildvögeln nicht allzu viel Kontakt. Natürlich kann es sein, dass eben mal jemand einen toten Vogel aufhebt, meinetwegen, und bei der Gelegenheit tatsächlich mit den Viren in Kontakt kommt, aber das passiert nicht sehr oft. Gefährlicher sind Situationen, wo die Viren eben sich in Tieren vermehren, bei denen ein Kontakt mit Menschen häufiger passiert. Und das ist natürlich beim Milchvieh der Fall. Milchvieh wird gemolken, Tierarzt kommt und so weiter. Also da sind viel mehr Übertragungsgelegenheiten. Wenn Sie eben diese Viren in einer Zuchtgeflügelfarm haben, dann ist schon mehr Kontakt möglich zwischen den Vögeln eben und den Menschen, die diese Farm betreiben. So, und deswegen ist man da natürlich aufmerksam, ob die Situation dann zum häufigen Übergang der Viren auf Menschen führt.
Und spielt es eine Rolle, dass jetzt Rinder eben Säugetiere sind und Vögel waren es nicht? Also ist das schon ein Schritt näher Richtung, das wird mal ein Virus, das menschengefährlich werden könnte?
Ja, eindeutig. Also natürlich sind uns die Zellen von anderen Säugetieren ähnlicher als die von Vögeln, die doch schon einigermaßen weit weg von uns sind, evolutionär. Und insofern besteht die Möglichkeit eben dann, dass die Viren damit schon ein Stück der Anpassung vorgenommen haben in Richtung der Fähigkeit, auch menschliche Zellen zu befallen. Nun gab es ja tatsächlich einige wenige Fälle, wo die Viren von den Kühen auf Menschen gelangt sind, die auch erkrankt sind. Aber man sieht zum Glück, dass bisher die Viren eben nicht sehr gut an den Menschen angepasst sind, sich dort also nicht gut vermehren konnten und auch keine weiteren Ansteckungen zu anderen Menschen erfolgt sind.
Genau, das ist ganz wichtig nochmal zu sagen. Also es ist eben, sind einzelne Fälle sozusagen Sackgassen, wo jemand hat eine Kuh gemolken, hat sich angesteckt. Und das waren ja auch wirklich ganz milde Verläufe, was man so gehört hat, ne? So ein bisschen Augenreizung. Also heißt das, es ist vielleicht überhaupt kein gefährlicher Virus?
Es müssen zwei Sachen zusammenkommen, damit ein Virus für Menschen richtig gefährlich wird. Das eine ist, es muss eben so weit an Menschen adaptiert sein, dass es eben mit einer hohen Zuverlässigkeit menschliche Zellen befallen kann und sich dort auch stark vermehren. Es muss aber doch noch so anders sein als die Viren, die Menschen in ihrem bisherigen Leben kennengelernt haben oder gegen die sie bisher geimpft wurden, dass eben das Immunsystem doch noch nicht gut vorbereitet ist, um diese Viren eben zu bekämpfen, wenn sie versuchen, sich auszubreiten.
Weil es eben H5 ist und nicht H1 wie unsere normale Grippe zum Beispiel.
Genau, oder? Also die Vogelgrippe-Viren sind deutlich anders als die saisonalen Grippeviren der ganzen letzten Jahre. Deswegen wären, wenn sie sich gut vermehren könnten, sie für das Immunsystem eine große Herausforderung, so ähnlich wie eben die Coronaviren anfangs, als sie hier in Deutschland eben auf Menschen trafen, die dagegen noch keine Abwehrkräfte entwickelt hatten, auch gegen nichts Ähnliches. So, aber im Moment glücklicherweise fehlt den Vogelgrippeviren die Fähigkeit, sich in menschlichen Zellen gut zu vermehren.
Wie könnte denn so ein Erreger entstehen, der dann von Mensch zu Mensch auch übertragbar ist? Also ich glaube, das so verstanden zu haben, dass zum Beispiel das so entstehen kann, dass ein Mensch ist mit Vogelgrippe infiziert, aber auch mit dem saisonalen Grippevirus und die vermischen sich dann so ein bisschen. Ist das zu vereinfacht gesagt?
Also das wäre in der Tat ein möglicher Weg. Die Grippeviren enthalten 8 verschiedene Erbgutabschnitte, sozusagen Chromosomen. Und man hat es immer wieder gesehen, dass ein Säugetier beispielsweise mit 2 verschiedenen Grippevirenstämmen gleichzeitig infiziert war und dass dann in den Zellen Viren entstanden sind, die einige von diesen Chromosomen des einen Virus und andere Chromosomen des anderen Virus enthalten, also Mischviren, wenn Sie so wollen. Und sowas könnte natürlich auch passieren mit einem Vogelgrippe-Virenstamm und einem an Menschen angepassten Virenstamm, dass auch da wieder Mischviren entstehen, die einerseits die Fremdheit der Vogelgrippeviren haben, andererseits aber eben zumindest zum Teil jetzt Gene, die sie in die Lage versetzen, sich in menschlichen Zellen gut zu vermehren. So, und das wäre dann richtig gefährlich.
Und ist das das Szenario, was man befürchtet, oder gäbe es auch noch eine andere Möglichkeit, dass so ein menschenübertragbarer Stamm entstehen kann?
Also die Viren mutieren natürlich ständig, und wenn es einem Vogelgrippestamm gelänge, hinreichend lange, sage ich mal, in einem Menschen sich zu vermehren, vielleicht von dort aus noch an weitere Menschen weitergegeben zu werden, nochmal weitergegeben zu werden, dann würden sich allmählich die Viren herausselektionieren, die eben die besten Fähigkeiten haben, sich in menschlichen Zellen zu vermehren und im menschlichen Körper auszubreiten. So, das wäre ein längerer Weg, aber das wäre völlig innerhalb von dem, was man von Viren kennt. Mhm. Aber wie gesagt, sehr gut, dass, obwohl diese Vogelgrippeviren schon so lange zirkulieren.
Genau, bis jetzt haben sie es nicht geschafft.
Sie es bis jetzt nicht geschafft haben. Aber trotzdem ist natürlich besser, man bereitet sich grundsätzlich auf diesen Fall vor, damit man nicht ohne Hilfsmittel dasteht, sollte es doch noch passieren.
Genau, und die gute Nachricht ist, das tun wir nicht. Es gibt schon Impfstoffe gegen Vogelgrippe, es gibt sogar ziemlich viele. Es gibt vom VFA einen ausführlichen Webartikel zur Vogelgrippe, den verlinken wir auch hier im Podcast. Und da gibt es eine Übersicht aller zugelassenen und in Entwicklung befindlicher Impfstoffe. Das sind insgesamt 12. Und die unterscheiden sich in verschiedenen Dingen, also im Herstellungsverfahren und dann auch in den Einsatzzeitpunkten, sage ich jetzt mal. Es gibt nämlich präpandemische und es gibt pandemische Impfstoffe. Warum unterscheidet man da?
Präpandemische Impfstoffe sind Impfstoffe, die man entwickelt, wenn noch keine Pandemie da ist.
Also jetzt. Die also wären jetzt. Für jetzt.
So, sozusagen. Die sind für jetzt. So, das sind Impfstoffe, die gemacht werden unter Verwendung von Vogelgrippeviren, irgendeinem der zirkulierenden Vogelgrippevirenstämme. So, und die fertig entwickelt werden und dann zum Beispiel zur Verfügung stehen, damit Menschen sich impfen lassen können, die in erhöhtem Maße Kontakt mit Vögeln haben. Also beispielsweise Menschen, die im Naturschutz arbeiten, Tierärzte, Tierärztinnen, und die damit eben schon einen Immunschutz aufbauen können gegen diese Erreger, sollten sie mit denen mal in Kontakt kommen.
Um dann eben dieses Szenario zu verhindern, das nistet sich ein und kann sich da weiterentwickeln, sozusagen.
Ganz genau. So. Es sind derzeit 3 solche präpandemischen Impfstoffe zugelassen. Die unterscheiden sich darin, welcher Virenstamm jeweils die Grundlage war dafür. Aber sie sind auf alle Fälle schon mal da. Dann gibt es aber noch 4 weitere Impfstoffe. Das sind pandemische Impfstoffe, wie sie heißen. Das sind Impfstoffe, die hat man auch auf der Grundlage von existierenden Vogelgrippevirenstämmen entwickelt. Aber man hat sie sozusagen nicht zu Ende entwickelt. Man hat sie einfach mal so weit gebracht, dass man die Ergebnisse bei der Zulassungsbehörde einreichen konnte, die sich das alles schon mal angeguckt hat, die also bestätigen konnte, jawohl, dieser Impfstoff ist regelgerecht entwickelt. Er zeigt in einschlägigen Laborversuchen die und die Wirksamkeit und die technische Qualität ist einwandfrei. So, die werden dann aber noch nicht produziert, sondern man hat damit im Grunde ein Produktions-Know-how mit der Bestätigung der Arzneimittelbehörde, jawohl, grundsätzlich geeignet. So, Und erst dann, wenn tatsächlich jetzt ein Vogelgrippevirenstamm durchbräche in die menschliche Bevölkerung, sich dort weiter vermehrt, dann würde man mit diesem Stamm nochmal diesen pandemischen Impfstoff adaptieren. Das heißt, man tauscht die Virenbestandteile, die bisher drin sind, von irgendeinem anderen Vogelgrippevirenstamm, aus durch die Bestandteile, die man aus diesem neuen Erreger, der es ja nun in die menschliche Bevölkerung geschafft hat, und reicht dann das Ganze nochmal bei der Arzneimittelbehörde ein.
Genau, man müsste ja schon nochmal testen. Ne? Man hat eine Vorlage, also man beschleunigt das Ganze, genau, indem man schon ein paar Schritte geht, genau, vorher.
Genau. Aber man, die Behörde muss dann eben nicht alles von Anfang bis Ende durchtesten, sondern sie muss nur so arbeiten, wie das jetzt auch bei den saisonalen Grippeimpfstoffen ist. Im Prinzip ist dieser Impfstoff anerkannt und es muss nur noch mal geprüft werden, ob das Adaptieren an diesen neuen Stamm richtig funktioniert hat. Mhm. So. Und damit spart man natürlich enorme Zeit, bis man die Möglichkeit hat, diesen Impfstoff dann eben auch massenhaft herzustellen und auszuliefern.
Dieser präpandemische Impfstoff, also ich habe gelesen, dass zum Beispiel Finnland, da werden Pelztierzüchter schon geimpft. Ist das in Deutschland auch schon verbreitet, dass präpandemisch geimpft wird?
Also es ist möglich, das zu machen, aber es gibt jetzt kein staatliches Impfprogramm, das also jetzt da in umfassenderem Maße Menschen auffordern würde, sich impfen zu lassen.
Aber wir haben es ja auch zum Beispiel nicht wie in den USA, bei uns ist es noch nicht in Säugetieren. Ne? Es ist nach wie vor ein Geflügelthema, ja. Es ist nicht in Rinderherden. Ja.
Also ich weiß von keinem Fall mit Säugetieren in Deutschland. Und wir haben auch ein bisschen andere Situation als beispielsweise eben Finnland. Finnland, genau, da gibt es eben sehr viel entsprechende Zuchten, die in erhöhtem Maße gefährdet sind und damit auch die Menschen, die sie betreiben. Sowas haben wir in Deutschland in dem Maße nicht. Und deswegen ist da die Situation nicht vergleichbar.
Wenn man sich mal dieses Impffeld anschaut, sozusagen von den Wirkstoffen, die da schon in der Startposition stehen oder eben präpandemisch schon da sind. Ich habe gesehen, dass viele stammen aus Großbritannien, aus den USA, gar nicht so viel aus Deutschland, komischerweise. Woran liegt das?
Naja, es gibt eine ganze Reihe von Herstellern, die Grippeimpfstoffe machen und seit vielen Jahren eben die Hauptanbieter sind. Und diese präpandemischen, auch die pandemischen Impfstoffe gegen die Vogelgrippe, die wurden im Wesentlichen auch von diesen Herstellern eben entwickelt. Mhm. So, und von denen hat aber keiner den Hauptsitz in Deutschland. So, es gibt sehr wohl eine Produktionsstätte in Deutschland für Grippeimpfstoff, der auch jetzt schon im Einsatz ist. Aber eben vom Hauptsitz her sind das Firmen in Australien, in USA, in UK und so weiter. So, das könnte sich in Zukunft ändern, denn es wird derzeit auch gegen die saisonale Grippe an neuen Impfstoffen gearbeitet. Und das sind Impfstoffe, die anders als bisher eben nicht Virusproteine enthalten, sondern bei denen man Messenger-RNA mit den entsprechenden Geninformationen in die Impfstoffe tut, ganz analog zu den Covid-19-Impfstoffen. Die sind in Entwicklung, sind also noch nicht zur Zulassung eingereicht, sondern werden noch erprobt. Aber da sind eben auch deutsche Hersteller beteiligt.
Und das Spannende an diesen mRNA-Impfstoffen ist ja, dass die quasi das Feld von hinten aufrollen können, weil die Wirkstoffe, die es jetzt gibt, die sind in der Herstellung, läuft über Proteine. Und das ist ja das langsamere Verfahren, wie wir uns erinnern aus der Corona-Pandemie. Das heißt, wenn man was mit mRNA im Angebot hätte, sozusagen, hätte man einen großen Vorteil.
Richtig. Also die mRNA Produktion ist grundsätzlich geklärt und mit dem Produktionsverfahren, mit dem man meinetwegen Covid-19-Impfstoffe macht, mit dem kann man auch 1:1 Grippeimpfstoffe herstellen, nur dass die eben bisher noch in Erprobung sind, aber technisch gesehen ist das nichts anderes. Und außerdem kann man eben sehr schnell große Mengen herstellen, sobald man weiß, wie genau die Gene des pandemisch gewordenen Grippevirus aussehen. Bei der herkömmlichen Methode muss man eben die Viren selbst vermehren, um eben genügend Protein daraus zu gewinnen. Und auch da hat man natürlich technisch optimierte Verfahren, aber man braucht insgesamt länger, um auf die Mengen zu kommen, die man braucht, um wirklich bevölkerungsweit impfen zu können.
Wie würden Sie denn beurteilen den Wissensvorsprung, den wir jetzt haben durch die Corona-Pandemie, die wir eben jetzt einmal durchlebt haben, für so eine hypothetische Vogelgrippe-Pandemie? Also es gibt ja zum Beispiel Pandemiebereitschaftsverträge neu jetzt, die hatten wir davor noch nicht. Also könnte man sagen, wir würden da ein bisschen vorbereiteter reingehen?
Die Pandemiebereitschaftsverträge sind Verträge, die die Bundesregierung abgeschlossen hat mit mehreren Herstellern, die dafür sich verpflichtet haben, im Pandemiefall ihre Produktion hochzufahren für entsprechende Impfstoffe, vorausgesetzt die Impfstoffe, die man dann braucht, können mit den jeweiligen Methoden dieser Hersteller produziert werden. So. Insofern ist das grundsätzlich eine sehr gute Sache, aber für die Vogelgrippe käme es im Moment noch nicht in Betracht, denn für die Vogelgrippe sind eben proteinbasierte Impfstoffe ja nun als pandemische Impfstoffe weit entwickelt und könnten adaptiert werden, aber es gibt keine Pandemiebereitschaftsverträge mit Herstellern, die proteinbasiert arbeiten. Mhm. So, wenn es in ein paar Jahren mal zugelassene Grippeimpfstoffe auf mRNA-Basis gibt, dann wäre das eine Option, denn man hat solche Verträge abgeschlossen mit Herstellern, die mRNA-basiert arbeiten können. Gut, also Pandemieverträge, grundsätzlich sehr gute Sache. Für den Fall einer Vogelgrippe-Pandemie aktuell aber noch nicht relevant. Andere Sachen sind aber relevant. Nämlich man hat durch die Corona-Pandemie natürlich gelernt, worauf man achten muss, oder nochmal das Wissen unfreiwillig aufgefrischt, auf was man achten muss, wo man schnell reagieren muss. Und außerdem wurde sogar noch eine zusätzliche Institution geschaffen, das CEPI, um im Falle einer möglichen Epidemie oder Pandemie eben sehr schnell die Entscheidungen zu treffen und die Organisation zu übernehmen, damit Deutschland schnell mit Mitteln gegen diese Pandemie versorgt werden kann, also Impfstoffen, auch Therapeutika. Es gibt ja zum Glück auch einige Medikamente.
Genau, es gibt auch, wenn man erkrankt ist, so antivirale Medikamente,
ja, genau,
die dann,
ja. Genau, die doch die Krankheit nicht einfach aus der Welt schaffen, aber eben lindernd wirken können. Genau, um sowas kümmert sich dann das CEPI. Das hat es früher so nicht gegeben. Und insofern wären wir heute sicherlich durch die Erfahrungen der Corona-Pandemie besser darauf vorbereitet, schnell zu reagieren. Auch die EMA, also die Europäische Arzneimittelbehörde, hat ja in der Corona-Pandemie die Erfahrung gemacht mit einer besonderen Art von Zulassungsverfahren, nämlich dem Rolling Review. Das heißt, dass sie nicht wartet, bis alle Unterlagen beisammen sind, sondern immer, wenn ein Hersteller wieder einige Unterlagen über einen Impfstoff einreichen kann, werden die sofort dort ausgewertet, Zug um Zug, bis man eben alles beisammen hat. Das würde man dann sicher auch wieder tun. Und außerdem, wie gesagt, es sind ja pandemische Impfstoffe vorbereitet, also im Grunde schon bis kurz vor Ziel entwickelt. Und von da aus ist es kein weiter Weg mehr, eben dann diese Impfstoffe zu adaptieren und dann schnell durch die Zulassung zu bekommen und massenhaft zu produzieren.
Ja, im Idealfall brauchen wir diese ganzen Optionen, die wir jetzt durchgesprochen haben, nie. weil eben die Vogelgrippe eine Vogelgrippe bleibt in der Mehrzahl der Fälle. Aber ich bin trotzdem ganz beruhigt jetzt. Ich habe das Gefühl, wir rauschen da nicht so unerwartet und unvorbereitet rein wie bei Corona. Dankeschön, Herr Hömke, für die Einblicke.
Sehr gern.
Die Vogelgrippe. Was ist und was wäre, wenn? Das war unser Thema heute bei Microscope mit VFA-Forschungssprecher Dr. Rolf Hömke. Mehr Informationen über die Vogelgrippe mit weiterführenden Links finden Sie online unter www.vfa.de. Ich bin Franziska Walser, vielen Dank fürs Zuhören und kommen Sie gesund durch die Grippezeit.
Microscope, ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Weitere Infos aus der medizinischen Forschung finden Sie unter www.vfa.de.